So, jetzt wird's ernst. Zumindest mal für mich. Ihr könnt euch jetzt gemütlich zurücklehnen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird's für mich wird's herausfordernd, vielleicht für euch dann auch. Das war, als wir dann die Laienprediger-Ausbildung angefangen haben, da war ich sehr gespannt drauf, was du für ein. Weil wir durften uns den Text nicht selber aussuchen. Das heißt, wir haben den Text, haben wir quasi vorgelegt bekommen. Und ich hatte so, was für einen Text bekommt man denn da? Hier so Offenbarung, das Tier steigt aus dem Meer oder irgendwie so ein Geschlechtsregister aus dem zweiten Mose oder irgendwie sowas. Da dachte ich so, was machst du denn da draus? Aber jetzt den Text, wo ich dann gelesen habe, da habe ich zuerst viel Fragezeichen gehabt, habe dann aber, ja, so für mich, ich habe ihn schätzen gelernt, auch einfach, weil ich da eine, weil ich mit dem gerungen habe, weil mir da was bewusst geworden ist. Und für mich war es herausfordernd, vielleicht wird es für euch auch herausfordernd, aber ich würde sagen, wir starten einfach rein. Und wir gehen in den 1. Johannes 3, 18 bis 24. Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können. Selbst wenn unser Herz uns verurteilt. Denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Und so lautet sein Gebot, wir sollen an dem Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm und Gott ist in ihm. Und wir wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. Ja, und als ich den Text so das erste Mal gelesen habe, hatte ich ziemlich gemischte Gefühle. Weil zum einen sind ja richtig tolle Sachen dabei. Ja, das ist dann, ich habe die hier dann mal grün markiert. Ja, dass wir voller Zuversicht und mutig vor Gott treten können. Zuversicht. Ja, das wird sogar zweimal genannt. Da habe ich gedacht, ich suche mir einfach mal raus, was bedeutet denn Zuversicht? Deswegen gehe ich kurz weiter. Oh, Moment. Zuversicht ist ein festes Vertrauen und auf eine positive Entwicklung in der Zukunft, auf die Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen. Ich lese es gerade nochmal. Zuversicht ist ein festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft, auf die Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen. Das klingt doch super, oder? Das nehme ich, ist gekauft. Und da gibt es noch so viel anderes Positives, was da drin steht. Wir dürfen Gott bitten, um was wir wollen, wir werden es bekommen. Oh, stark, oder? Dass wir in einer innigen Gemeinschaft leben, mit anderen und mit Gott. Und dass der Heilige Geist immer in uns ist. Und wenn ich jetzt diese grünen Sachen, die wo hier grün hinterlegt sind, wenn ich das so lese, dann denke ich mir so, oh, das ist was Erfreuliches. Das ist klasse. Das ist was Leichtes. Ohne Zweifel, voller Vertrauen. Dass man sich freut daran, in der Gegenwart Gottes zu sein und sich danach zu sehnen. Und das ist für mich, das ist ein erstrebenswerter Zustand. Und da würde ich gern hin. Aber da gibt es irgendwas, und da kommen dann die gemischten Gefühle, die ich hatte, kommen auch ein bisschen zum Ausdruck. Weil irgendwie alles Grüne, das scheint so, als hätte es irgendwie so eine Bedingung. Oder irgendwie so, wenn unser Herz uns nicht verurteilt. Wenn wir ein reines Gewissen haben. Wenn wir alle Gebote halten. Und das hört sich so in meinem Kopf dann ungefähr so an. Oh, wir dürfen voller Zuversicht vor Gott treten. Ja schon, aber wie oft trete ich denn nicht mit voller Zuversicht vor Gott? Gott gibt mir, worum wir bitten. Ja, schon. Aber wie oft ist denn das nicht passiert? Wie oft habe ich den Gott schon um was gebeten und es ist nicht passiert? Hat Gott nicht erfüllt? Darf man den Vers so überhaupt lesen? Oder dass wir mit Gott in einer innigen Gemeinschaft leben? Ja, schon, aber kann ich das überhaupt schaffen, wenn ich alle Gebote halten soll? Schließt sich das dann nicht irgendwie aus? Kann ich das schaffen? Und wie soll ich das denn schaffen? Ich meine, wir können das ja gerne so machen, dass die wohl jetzt sagen, so, oh, ich halte alle Gebote, ja? Ich habe ein reines Gewissen, ich kann, na, so, die dürfen sich auch, vielleicht, die dürfen auch draußen einfach nochmal einen Kaffee holen, ja? Alle anderen lade ich ein, dass wir zusammen irgendwie den Text darum ringen, ob wir da vielleicht eine Antwort finden, ja? Und gerade aus im Vers 20, ja, wenn unser Herz uns verurteilt, denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Aber dieses, wenn unser Herz verurteilt, und das spüre ich bei mir so hart manchmal, na, gerade auch so dieses, ah Gott, wir dürfen ihn bitten, aber er hat es vielleicht nicht, wir dürfen bitten, um was wir wollen, und er wird es uns geben, nach seinem Willen, das wäre dann noch quasi so der Zusatz, aber wir sind da schon manchmal enttäuscht worden. Und da fängt man so an, so, ja, schon, aber darf man den Vers so lesen? Ja, hat der so einen Allgemeinheitsanspruch, dass das Gottes tun wird? Und ich weiß nicht, ist das schon so ein Anfang, wo man Sachen relativiert, wo man sagt, so, wo unser Herz uns auch schon selber verurteilt, dass wir sagen, so, ja, irgendwie vertraue ich da gar nicht so richtig drauf, dass Gott das so tun wird. Weil ich bin da schon enttäuscht worden. Das glaube ich irgendwie so nicht. Und vielleicht kennst du das Gefühl, also ich kenne das Gefühl, dass du im Glauben und auch so im Leben, dass du dich manchmal so ein bisschen passiv fühlst. Dass du irgendwie, du denkst, eigentlich reagiere ich nur noch auf Ereignisse. Ich agiere gar nicht mehr so viel. Ja, dass man im Glauben, irgendwie so im Jugendalter, ja, so, da ging viel mehr. So, da hat man noch den Drive gehabt, da hat man sich dann drüber gefreut, so, oh, jetzt habe ich die Bibel vielleicht einmal durchgelesen, jetzt habe ich so, das Buch habe ich durchgelesen. Und jetzt, ich meine, es ist super, wenn du dir die Routine angeeignet hast, dass du sagst, hey, schon seit Jahren, ich lese morgens immer halbe Stunde Bibel, ich habe halbe Stunde Gebetsleben jeden Tag und so weiter. Aber bei manchen ist es vielleicht so, dass man sagt, oh, keine Ahnung, weil ich das letzte Mal die Bibel ausgepackt habe. Zum Hauskreis vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, man ist Christ, aber irgendwie so dieser Drive, so diese, man hat irgendwie so kein Ziel und keine Vision mehr. Das kann auch so bei der Gemeinde sein. Wo will man denn hin? Hat man irgendwie Ziele, die man erreichen möchte, in kurz- oder langfristig? Wo will man denn in, das sind ja so diese berühmten Fragen, wo will man denn in 3, 5, 10 Jahren entstehen? Hat man denn, wenn man auch schon ein bisschen älter ist, hat man dann irgendwie so, habe ich denn überhaupt noch Ziele, wo ich hin will? Und irgendwie, wenn man dann kein Ziel mehr hat, keine Vision mehr hat, dann hat man irgendwie so, dann fehlen vielleicht auch so die Ansprüche, die man an sich auch hat. Und ich habe es dann auch, das Gute, das scheint immer in Verbindung mit irgendwie Ansprüchen zu stehen. Und zum Thema Ansprüche, da heißt der Vers, oder da ist die Bibelstelle halt schon sehr eindeutig und sehr hart. Ja, der Anspruch ist, alle Gebote zu halten, ein reines Gewissen zu haben. Und da kommt man schnell zu dem Gedanken, ja gut, okay, das schaffe ich ja eh nicht, brauche ich es ja gar nicht erst versuchen. Ich kann ja gar nicht so werden wie Jesus. Wie soll ich das schaffen? Und vielleicht kennt ihr Bereiche in eurem Leben, wo ihr ja schon so oft gekämpft habt und immer wieder verloren habt, sodass ihr es vielleicht schon gar nicht mehr ernsthaft probiert zu kämpfen. Und bei mir ist, seit ich eigentlich Kind bin, ist es bei mir das Thema Essen und Gewicht. Ich bin dick seit, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals anders war. Und ich habe irgendwie gelernt, Emotionalität mit Essen zu verbinden. Ja, freue ich mich, esse ich. Bin ich traurig? Esse ich. Bin ich niedergeschlagen? Esse ich. Bin ich gelangweilt? Genau. Und dass es kein gesundes Verhalten ist, das weiß ich. Aber es ist so schwierig, dann zu sagen, so, das irgendwie anders zu machen, wenn man sich das wenn man sich das angewöhnt hat. Und da hat man vielleicht manche Sachen irgendwie schon probiert, ja, manche Diäten, manche klappen, manche vielleicht nicht. Manche, da fängt man gerade so an und denkt so, jetzt, ich bin auf einem guten Weg. Und dann kommt meistens irgendwie so irgendwie eine Krise, eine Krankheit oder irgendwie sowas und es schlägt einen wieder zurück. Das ist wie wenn man ein paar Treppenstufen raufläuft und denkt so, ja, ich bin dabei. Und dann fällt man wieder runter und sagt so, und dann muss ich jetzt schon wieder rauf. Und das zieht einen runter. Und auch im Glauben ist das so. Was ich mir schon alles vorgenommen habe. Ah ja, hier, Bibel jedes Jahr einmal durchlesen. In jedem Kapitel quasi wissen, jedem Buch zu wissen, was da ungefähr drinsteht, dass ich das rezitieren kann. Ja, oder jetzt gibt es ja so diese Smartphones, schon mal gehört. Ja, da gibt es ja auch so diese Bibel-App, wo man so Bibellesepläne hat. Und das ist ja schon cool. Aber das zeigt dir halt auch an, wenn du verpasste Tage hast. Und dann bist du halt so, und bist am Anfang, bist du mega motiviert und so. Und irgendwann schleift sich's wieder ein und guckst drauf. Ja, okay, 23 verpasste Tage. Löschen. Ja. Weil da ist man dann, sag mal, oh, 23 Tage, das hole ich nicht mehr auf. Komm, ich lasse es einfach gleich bleiben. Und das ist so schwierig. Das macht ja einen nicht zufrieden. Und wie soll man dann den Text, wie soll man den dann positiv lesen? Und jeder, glaube ich, hat so einen Punkt, ja, wo er schon richtig oft gescheitert ist. Wo man enttäuscht ist. Und wenn man so oft enttäuscht ist, dann irgendwann akzeptiert man es auch einfach, dass man es nicht schaffen wird. Dass man sagt so, das kann ich nicht. Und manchmal, und das merke ich auch manchmal, man geht schon fast davon aus, dass es nicht passieren wird. Und auf einmal fängt man an, im Gebetsleben die Gebete, die Bitten, quasi schon so unkonkret zu formulieren, dass man nicht enttäuscht ist, wenn es nicht passiert. Man betet gar nicht mehr mutig, man betet einfach nur so, hey, ja, wenn es dein Willen ist und so, aber es ist auch okay, wenn nicht und so, ne? Mach einfach was Cooles. Das ist überhaupt gar nicht mehr irgendwie messbar. Man weiß gar nicht mehr, hat jetzt Gott eingegriffen oder hat er nicht eingegriffen? Keine Ahnung. Man schützt sich dadurch irgendwie selber. Aber ist das? Ist es da, wo man irgendwie hin will? Weil man wird so oft enttäuscht und wenn das sich wiederholt, dann entwickelt man da so eine Mentalität. Und leider ist es so eine Verlierermentalität. Und ich sage euch was, das ist nicht das, was Jesus gern für uns hätte. Dass wir eine Verlierermentalität haben. Er will eigentlich, dass wir sind Gewinner. Er will, dass wir eine Gewinnermentalität haben. Aber wie soll man jetzt den Text irgendwie verstehen? Und ich habe keine genaue Antwort. Ich habe für mich eine Antwort gefunden, die ich gerne mit euch teilen möchte. Aber dazu müssen wir erstmal raus aus dem Text und ich würde gerne zwei Texte, würde ich gerne so nebeneinander halten, um zu gucken, so, um euch meinen Gedanken quasi weiterzugeben. Und dafür lesen wir jetzt den 1. Korinther 9, 24 bis 27. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Ich bin ganz ehrlich, der Text macht sich unbedingt einfacher. Ne? So, das klingt sehr nach Leistung, Selbstdisziplin und so weiter. Und gerade so Athleten, ich bin mit meiner Frau manchmal in Herrenberg im Open-Air-Kino. Und da wird dann manchmal so ein Film gezeigt über Leute, die Outdoor-Sachen machen. Ja, die laufen irgendwie den Mount Everest hoch und fahren mit Skiern irgendwie runter oder machen Triathlon einmal um die Welt oder irgendwie so verrücktes Zeug, wo ich denke so, okay. Ja, aber irgendwie beeindruckt mich das. Also ich gucke mir das unglaublich gern an, weil ich denke so, oh, krass. Ne? Ich meine, die Sportler, die Athleten, die tun alles, um ihr Ziel zu erreichen. Ja? Die richten ihr ganzes Leben darauf aus, das Ziel zu erreichen. Die stellen ihre Ernährung um, die passen ihr Training an. Ja, das ist, die nehmen sich einen Coach, die umgeben sich mit Leuten, die auch Athleten sind, die dann sagen so, hey, komm, und wir trainieren zusammen. Wir ziehen uns gegenseitig hoch. Und die haben den Anspruch an sich selber, dass sie das leisten können. Und das finde ich beeindruckend. Einfach auch, weil ich die Diskrepanz zu mir manchmal auch sehe. Und das ist aber auch keine Motivation, die irgendwie von außen kommt, weil die Eltern sagen so, du machst das jetzt, sondern es ist eine Motivation, die aus dem Inneren rauskommt. Und die wissen, dass sie es schaffen können und die hängen alles an ihrem Plan, damit sie da in die Richtung kommen. Die setzen sich langfristige Ziele und haben dann auch die Disziplin, das dann auch zu meiden, was sie davon abbringt und das zu tun, was sie darauf zusteuern lässt. Der Fokus. Und vielleicht, das sind Sportler, es geht ja jetzt nicht darum, dass wir jetzt dann alle sagen, oh, jetzt hier der Mount Everest, sterben eh jedes Jahr 200 Leute, muss man nicht unbedingt machen, kostet $50,000, braucht man nicht unbedingt. Ja? Aber es gibt auch, ich sag's mal einfach, christliche Athleten. Ja? Leute, die man irgendwie im christlichen Kosmos irgendwie kennt und wo man sagt, so, die sind schon irgendwie krass. Ja, also ich persönlich mag irgendwie Johannes Hartl, der in Augsburg ein Gebetshaus gegründet hat, wo dann 24 Stunden quasi am Tag gebetet wird. Der dann einfach mal berichtet, er ist eigentlich egal, er steht eigentlich immer um 5 Uhr auf und hat erstmal 2 Stunden Gebetszeit auf so einem Gebetsschemel, wo ich denke so, er ist krass. Ja? So als Einstieg in den Tag. Und er sagt so, ja, okay, 2 Stunden ist auch schon eine Ansage, ne? Und das jeden Morgen, klar, ist auch teilweise sein Beruf, aber denke ich mir so, ja, 2 Stunden, schon viel. Oder wenn ich dann irgendwie so Bücher lese von Georg Müller oder sowas, der dann in die Weißen Häuser in England gegründet hat und selber keinen einzigen Cent quasi verdient hat, sondern alles nur aus Spenden. Und der hat so viel aus dem Gebetsleben heraus und sich darauf verlassen, wo ich denke so, es ist richtig beeindruckend. Den quasi so da würde ich gerne hin. Und das ist eigentlich auch das, was Paulus von uns fordert. Und dann denke ich mir so, okay. Und ich verstehe, dass dieser sagt, so, Stefan, ja, das ist mir zu viel, das schaffe ich gar nicht. Wo soll ich die Energie hernehmen? Das klingt, ich meine, der Text, der gerade eben, ja, hier, der Läufer, das klingt ja eher nach Burnout als irgendwie nach was Positiven. Da bin ich raus. Und das verstehe ich auch irgendwo. Ne? Das verstehe ich. Aber es geht ja auch darum, ich meine, die ganzen Athleten, die haben ja auch nicht von heute auf morgen irgendwas angefangen. Und es gibt auch Lebenssituationen, wo man sagt, ja, da kannst du vielleicht gar nicht so viel leisten. Oder da, wo ich sage, so, hey, ich habe nicht so eine krasse Energie wie die anderen. Aber ich habe einen zweiten Text mitgebracht, der ist auch deutlich kürzer, aus dem Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist doch ein Vers, das hört man doch viel lieber. Ja, das ist halt quasi, ich meine, was machen denn die Reben? Die sind halt da. Die sind halt da, die hängen halt da rum. Ja, und die bringen halt Frucht, weil sie einfach da sind. Und das ist dann, und wenn du Sätze in dir hast, und das ist ja auch durchaus was, wo man in der Gesellschaft, ne, wo es dann darum geht, hey, du musst Leistung bringen, da kommt vielleicht der andere Text und drückt einfach nur mal ein bisschen drauf. Da ist dann halt quasi so, dieser Text ist dann viel schöner, wo man sagt, so, hey, du bist gut, du bist geliebt, du, einfach umgib dich mit mir. Der Fokus, der liegt hier lediglich einfach darauf, an Jesus irgendwie zu bleiben, in der Nähe zu sein. Und die Früchte, die werden automatisch wachsen. Ich als Jugendlicher habe mir auch immer gedacht, so, ah, wenn es dann darum ging, um die Bibelstelle, ihr sollt Salz und Licht sein. Ja? Ich habe immer gedacht, es heißt sollt. Und habe gedacht, so, ich muss jetzt irgendwas tun. Aber das heißt ja gar nicht, ihr sollt, ihr seid Salz und Licht. Da muss ich gar nichts dafür tun. Und es kann sein, dass du das dann auch so hören musst, dass du sagst, hey, du bist geliebt, erstmal egal, was du tust. Und seine Liebe und seine Gegenwart ist das, was uns wachsen lässt und das dich gedeihen lässt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, auf der einen Seite hat man jetzt den Läufer, der dann sagt so, Selbstdisziplin und ich unterjoche meinen Körper, dass der mir gehorcht. Und auf der anderen Seite hast du den Weinstock, der dann sagt so, hey, sei einfach bei mir, ja, und es wird wachsen. Wie kriegt man denn bitte schön diese Bibelstellen irgendwie zusammen? Und ich sag's mal so, beides hat irgendwie was gemeinsam. Und zwar das Dranbleiben. Ja, ein Sportler, der muss dranbleiben. Der macht seinen Sport und der macht es mehrmals am Tag. Auch so eine Rebe, die muss halt dranbleiben. Wenn die runterfällt, schwierig. Wird nicht mehr gut laufen. Ja? Das heißt, die Rebe muss bei Stürmen, die muss sich mit aller Kraft daran festhalten. Und die muss da dranbleiben. Und dann wird sie Frucht bekommen. Und das macht einen riesen Unterschied. Diese Kontinuität, das ist Dranbleiben. Und man kennt es ja, dass man irgendwie so, ja, man überschätzt manchmal, was man in einem Jahr schaffen kann und unterschätzt, was man in 7 Jahren schaffen kann. So dieses, man setzt sich große Pläne und sagt, oh, in einem Jahr schaffe ich das. Dann hat man sich viel zu große Pläne gesetzt und dann sagt man, ah, okay, bin gescheitert, ich lasse es mal wieder. Aber in dem Kleinen, was man in 7 Jahren erreichen kann, der ist schon ziemlich viel. Aber das ist halt ein erweiterter Horizont. Aber dranbleiben, das ist halt so hart. Das macht halt auch nicht immer Spaß. Ja? Und natürlich sagt man so, oh, Gottesdienst schon gut, aber heute hat es mir irgendwie nichts gebracht. Und heute bin ich vom Lobpreis irgendwie nicht so ergriffen. Ja? Mal da war ich mal ergriffen, aber heute irgendwie nicht so. Heute hat es irgendwie keinen Spaß gemacht. Aber ich sage euch was, langfristiger Erfolg und langfristige Ziele sind momentane Gefühle meistens nicht hilfreich. Ich meine, da kann man ja auch sagen, so, klar möchte ich in den Sport, aber die Couch ist so gemütlich. Ja? Oh, ich möchte ja abnehmen, aber die Schokolade ist so lecker. Ja? Klar möchte ich beten, aber Instagram ist gerade so spannend. Es wird immer irgendwas geben, was dich davon abhält. Es wird immer irgendwas geben, wo du sagst, so, ah, momentan. Wir haben alle schon in verschiedenen Situationen gelernt, Dinge zu tun, obwohl uns was davon ablenken möchte und weil wir beschlossen haben, dass es das wert ist. Auch weil wir den langfristigen Erfolg darin sehen. Beispiel Zähneputzen. Ja, also ist dann, ich unterstelle jetzt einfach jedem von euch, dass ihr nicht jeden Abend so, oh, würde mich das Zähneputzen heute erfüllen? Möchte ich das eigentlich heute? Ich glaube nicht, dass ihr jeden Tag, morgens und abends oder manchmal mittags oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie eure Routine aussieht, wo ihr sagt so, ja, ihr hinterfragt das nicht jedes Mal. Und ihr werft nicht eine Münze jedes Mal, ob das macht oder nicht. Sondern ihr macht es einfach, weil ihr den langfristigen Erfolg oder in dem Fall halt quasi den Ausbleiben des Misserfolges sozusagen, weil ihr das im Blick habt. Hey, würdest du einen Tag die Zähne nicht putzen, würde da irgendwas passieren? Nee. Würdest du eine Woche lang die Zähne nicht putzen, würde da was passieren? Eigentlich wahrscheinlich auch nicht. 100 Tage? Aber wir haben das gelernt, zu sagen, so, ja, Zähneputzen ist wichtig. Egal, ob ich es gut finde gerade heute, ob ich da gerade Bock drauf habe oder nicht. Und ein anderes Beispiel, finde ich total spannend. Kinder, die versuchen, laufen zu lernen. Ja, ich habe selber keine Kinder, aber ich sehe ja manchmal Kinder, das sind meistens irgendwo unten, und die laufen da so rum und die sehen das, ah, guck mal, die können laufen. Und dann fangen die an, sich irgendwo hochzukrabbeln und die sind ja nicht sehr gut am Anfang. Ja? Die laufen einen Schritt, dann fallen sie wieder hin, dann fangen sie an zu weinen, dann muss man sie trösten und so. Aber das ist ja durchaus bei Kindern, die fangen dann einfach wieder an. Die stehen einfach wieder auf und die probieren es einfach wieder. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ein Kind dann, stellt euch mal vor, ein Kind wird einfach sagen, so, oh, jetzt bin ich schon 20 Mal hingefallen, ne? Ich habe keinen Bock mehr. So, irgendwie haben die Kinder so die innere Motivation, es ist egal, wie lange das dauert, ich werde es schaffen. Und ihr müsst euch mal die Zeitspanne, müsst ihr euch mal überlegen. Ja? Ich meine, das sind ja meistens dann irgendwie so, nur so ungefähr ein Jahr oder irgendwie sowas, wo sie dann so schon ein bisschen rumtapseln können. Aber in ihrem Leben ist das die Hälfte von ihrem Leben, wo sie das probieren. Das ist ja für die in Relation gesehen, ist das eine mega große Zeitspanne. Wann haben wir denn schon mal unsere Hälfte von dem Leben irgendwie in ein Problem gesteckt, wo man gesagt hat, okay, ich bleibe jetzt einfach mal 20 Jahre an irgendwas dran. Ich glaube, dann würden sich viele Sachen da erübrigen, wo man sagt, da habe ich Probleme. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo Jesus gesagt hat, da können wir von Kindern lernen. So diese intrinsische Motivation zu sagen, so, und ich schaffe das und ich mache das, bis ich es kann, bis ich es geschafft habe. Ich werde hinfallen, okay, ich weiß nicht, ob die Kinder jetzt dann, vielleicht ist das ihr Vorteil, ja, dass sie nicht immer wissen, das nächste Mal falle ich wieder hin. Ja. Das kann ja durchaus sein, dass das der Vorteil ist. Aber wir wissen das halt teilweise, dass wir vielleicht dann wieder scheitern werden. Aber dass man das dann halt quasi so machen. Und was halt auch wichtig ist, wenn wir in den Punkt wieder kommen, wo wir sagen, oh, jetzt fühlt es sich wieder so schwer an, dass man sich den Gedanken wiederholt, so, weswegen habe ich denn angefangen? Was war denn mein Ziel? Wo will ich denn eigentlich hin? Und das ist so, und jeder hat ja unterschiedliche Themen in seinem Leben. Ob das ist, dass man sagt, boah, ich irgendwie so stille, ich kann das gar nicht aushalten. Ich muss immer mich irgendwie beschäftigen. Und da muss immer irgendwie Musik laufen oder ich muss ans Handy oder irgendwie sowas. Ob das Gebet ist, wo man sagt so, oh, keine Ahnung, ich meine so das Vater Unser, das kriege ich ja noch so hin, aber irgendwie so eine Gebetszeit, wo ich einfach mal so reingehe und einfach mal eine Zeit lang drin bleibe, habe ich Schwierigkeiten. Lobpreis, es gibt schon genug Leute kennengelernt, die sagen, ah, Lobpreis, das ist einfach nicht so meins. Und dann sagst du, die haben einfach irgendwo aufgegeben zu sagen, so, ja, dass sie das dann auch zu eigen machen, weil Lobpreis ist was Wichtiges. Das kann ja auch unterschiedlich aussehen. Oder in der Bibellese, ja, dass man sagt, so, hey, ich bin Kontinuität, ich bleibe da dran. Weil das ist ja auch der Vorteil, dass wenn man über längere Zeit an was dran bleibt, dass es unglaubliche Früchte bringen wird. Ich meine, wenn man es jetzt mal runterbrechen würde, hey, ihr lest jeden Tag Bibel für 2 Jahre lang. Was ihr für einen Schatz nach 2 Jahren haben könnt, da wird euch, ihr umgibt euch mit dem Wort Gottes jeden Tag. Und dann werdet ihr auch in Situationen, wo ihr dann sagt, oh, ist das gerade richtig blöd, da werden euch Sachen wieder einfallen, wo ihr gelesen habt, was euch ermutigt, wo ihr sagt, so, hey, da, ich kann zu Jesus kommen und mich da einfach da ausschütten. Und da ist ein riesengroßer Schatz dahinter. Aber man muss dann halt auch irgendwo anfangen. Und Spannungsschluck. Ich bin jemand, ich mag gern Praxis. Deswegen kommen wir zum Praxisteil. Und zwar, ich lasse euch nicht raus, wo ihr dann auch sagt, so, okay, ihr nehmt vielleicht auch was mit. Und was ganz Praktisches dann. Weil jetzt wäre dann quasi so der Zeitpunkt, wo ihr euch überlegen könnt, wo sind meine Baustellen? Wo will ich denn, was für Ziele möchte ich mir denn setzen? Und ihr könnt dann sagen, so, oh, ja, Stefan, es gibt so viele Baustellen, wo soll ich denn anfangen? Und manchmal kennt man es ja, wenn es zu viele Sachen sind, dann fängt man nicht mit einer an, sagt man, es ist so viel, ich mach einfach. Ich setze mich jetzt einfach mal hier hin und mach gar nichts. Ja? Aber das ist das Wichtige, such dir mal eine Sache raus. Und es kann auch sein, dass du an dem Punkt bist, wo du sagst, hä, ja, aber guck mal, ich habe ein Gebetsleben, ich lese in der Bibel, ich mache Lobpreis, ich lade jede Woche irgendwelche Fremden zu mir ein und bin gastfreundlich oder so. Das kann sein, und dann würde ich sagen so, oh, Halleluja, voll cool, dass du da bist. Ja? Von dir kann man dann viel lernen. Aber vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo du sagst, ja, okay, vielleicht brauchst du auch eine neue Herausforderung. Ja? Also ich meine, wenn sich diese Routinen quasi so etabliert haben und du gar nicht mehr, wie beim Zähneputzen, drüber nachdenkst, ob du es machst oder nicht, sondern du tust einfach. Vielleicht musst du da auch mal einen neuen Reiz setzen und sagst so, ich mal was Neues. Wo bin ich denn noch nicht gut? Ja? Und vielleicht sitzt du da und sagst so, ich glaube, ich habe gar kein Potenzial, wo ich irgendwie hin kann. Und dann sage ich dir, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Gott hat sehr viel Potenzial in dich reingesetzt und reingelegt. Und er möchte, dass du das Potenzial, dass du da reinkommst in dein Potenzial. Von dem her, jetzt ist so die, ich gebe euch ein paar Sekunden an Zeit, dass ihr sagt, einfach mal so ein Überthema, wo ihr sagt, da würde ich gern in die Richtung gehen. Noch nichts Konkretes, sondern einfach so sagen so, vielleicht Stille, vielleicht Bibel, vielleicht Lobpreis, vielleicht was ganz anderes. So. Ich habe gesagt, nichts Konkretes. Ja. Das ist dann natürlich in Teil 2, kommt dann quasi zur Umsetzung. Und natürlich muss man irgendwie auch konkret werden. Weil das ist ja, manchmal macht man ja auch so, oh, ich würde gern mehr Bibel lesen und ich würde gern mehr beten und so weiter. Und das sind super Wünsche, aber Wünsche, ja, oder irgendwelche Ziele, wo sich die Ausführung sich an nichts messen lässt, die haben keine gute Chance, dass sie funktionieren werden. Ich meine, stell dir einfach mal vor, ja, dass dann du hast zu Hause Pflanzen oder vielleicht hattest du Pflanzen. Ja. So sind halt eingegangen. Und du sagst halt, oh, ich hätte gerne den Wunsch, ich möchte meine Pflanzen mehr gießen. Und wenn du jetzt anstatt einmal im Jahr, zweimal im Jahr deine Pflanzen gießt, dann hast du an sich deinen Vorsatz erfüllt, aber die Pflanzen sind halt trotzdem tot. Ja? Oder wenn du ein Fuchs bist und denkst, haha, ich habe mich kundig gemacht und ich weiß, wie viel Wasser Pflanzen im Jahr brauchen, kriegen sie alle am 1. Januar, dann wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen irgendwie was, was wir auch umsetzen können. Und so vor, oh, wie lange ist es denn her, 15 Jahre oder sowas, da war im Internet war so ein Hype dann da, dass man sich so Sprüche auf T-Shirts gemacht hat. Und der Einspruch, den fand ich eigentlich ganz witzig. Und der ist auch passend für hier. Und zwar, ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Also kleine Bäume, vielleicht Bambus oder Blumen. Na gut, Gras geht. Und ich glaube, das ist so wichtig einfach, weil wir oftmals denken so, oh, ich fange gleich mit dem dicksten Baum an, wo ich dann ausreißen muss. Und da reiße ich mir halt quasi meinen Rücken kaputt und dann lasse ich es, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Und deswegen muss man konkret sein, wo man sagt so, okay, wo ist denn das Gras? Weißt du, man muss ja auch gucken, so, was ist denn realistisch? So, woher kommt man denn? Was habe ich denn bisher geschafft? Und wo will ich denn hin? Man sagt jetzt, ich werde sportlicher, also gehe ich morgen zum Mount Everest. Macht man ja nicht. Dann sagt man, okay, heute gehe ich vielleicht mal eine Runde spazieren. Es ist nicht realistisch, wenn du bisher keine Gebetszeit hast oder nur zum Essen und vielleicht zum Abends und dann sagst, ich fange mit einer Stunde an. Du wirst das machen, das wird vielleicht 3 Tage funktionieren. Ich wünsche dir das, dass du das dann schaffst, auch mit der Stunde. Aber die realistisch ist, dass du das anfängst, irgendwann schaffst du nicht mehr und dann sagst, ach, bist du enttäuscht und hörst dann quasi wieder auf. Aber vielleicht ist auch sagen, so, ein Kapitel am Tag zu lesen, das ist mir zu viel. Aber vielleicht geht ein Vers. Weißt du, ein Vers, das sind dann 10 Sekunden, was du liest. Aber wenn du es mal auf lange Zeit ziehst, ein Vers pro Tag, das sind 365 Verse im Jahr, die du mehr gelesen hast als vorher. Eine Minute Gebet, 30 Sekunden Gebet für die Gemeinde oder für irgendjemanden, das sind so viel mehr Zeit, die du gebetet hast, als wenn du einfach sagst, oh, eine Stunde und dann hast du aber aufgehört. Und das ist ein wichtiger Punkt, was zu finden zwischen Unter- und Überforderung. Dass man es dann weiß, okay, das fordert mich ein bisschen heraus, aber das ist auch nicht zu viel. Kleine Anekdote, ich war mit einem Freund, war ich wandern. Und wir haben uns da was Schönes rausgesucht, auf den Berg dann hoch. Und der war ziemlich steil. Und ich hab da so eine Uhr, die zeigt mir dann auch schön den Puls dann quasi an. Und ich bin dann hoch so, und irgendwann, es war so steil, Puls 190. Und ich hatte so, puh. Und dann musste ich erstmal wieder warten, ja, bis der Puls irgendwie ein bisschen runter ist. Dann bist du weitergelaufen, 100 Meter, Puls ist wieder so hoch, wieder aus. Ne? Also ist dann irgendwie so, man ist nicht in so einen Flow, ich bin hochgekommen. Ja? So. Aber das war, ich bin nicht in so einen Flow irgendwie rein, ich konnte nicht einfach laufen, ich bin immer ein bisschen gelaufen, musste mich wieder ausruhen. Da kommt man auch ans Ziel, aber es hat jetzt nicht so Spaß gemacht, wie wenn man sich einen Berg raussucht, wo man sagt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man sagt so, oh, da laufe ich jetzt gerade hoch und es ist gerade auch anstrengend, aber man hat so das Gefühl, aber ich schaffe es. Es ist irgendwie ein gutes Gefühl, dass man sagt, und das nennt man den Flow. Und irgendwie muss man da quasi reinkommen in den Flow, dass man sagt, okay, ich setze einen Reiz, wo anstrengend für mich ist, aber so, dass ich es gerade, dass ich es schaffe. Und für den einen kann das sein, man liest einen Vers am Tag. Da würde ich empfehlen, es gibt so ein kleines Büchlein, die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. So, das ist super. Da lest man, das habe ich mit meiner Frau angefangen, jeden Abend lesen wir eine Verheißung des Tages. So, was Gott uns zugesagt hat. Und das klingt nach nicht viel, aber wir sind mittlerweile sind wir 15 Mal durch das Buch durch. So, also wir haben von jedem also wir suchen dann immer so, da ist ein Kapitel sozusagen, wo zu Vergebung der Sünden, da suchen wir uns einen Vers dann quasi raus und dann am nächsten Tag ist dann das nächste Kapitel. Und da sind wir schon 15 Mal durch. Wenn wir jetzt gesagt haben, wir lesen das ganze Buch durch, ich glaube, das hätten wir einfach nicht gemacht. Aber so, und das klingt dann schon irgendwie wieder cool. Ne? Und man sagt, oh, irgendwie 15 Mal schon durch. Und für den einen kann es sein, es ist ein Vers am Tag. Und für den anderen ist vielleicht die Herausforderung zu sagen so, ja, natürlich kannst du einmal im Laufe eines Jahres die Bibel komplett durchlesen. Das sind unterschiedlich und das ist auch völlig fein und völlig gut, dass wir an unterschiedlichen Stellen sind. Und vielleicht, wenn du schon ein bisschen weiter bist, wenn du schon ein bisschen gefestigter bist, dass du auch sagen kannst, hey, ich nehme dann auch andere und ziehe die ein bisschen mit hoch. Ich meine, die Sportler, die suchen sich ja auch jemanden, mit dem sie zusammen trainieren können. Und wir haben den Segen, dass wir eine Gemeinschaft haben, eine Gemeinde, wo wir uns gegenseitig unterstützen können und ermutigen können. Und weil wir das haben, jetzt kommt dann quasi jetzt dürft ihr konkret werden. Ja? Ihr habt euch ein Thema schon ausgesucht, setzt euch ein konkretes Ziel für eine Woche. So, ich möchte eine Minute jeden Tag für die Gemeinde beten. Das sind Segen für den Ort wird, zum Beispiel. Irgendwas, wo ihr sagt, das mache ich bis jetzt noch nicht. Los. Jetzt habt ihr euch bestimmt was überlegt, das ist gut. Und weil ich Verbindlichkeit auch mag, sind wir jetzt bei Praxisteil 3. Und zwar, es geht auch noch um Personen, die man es dann vielleicht erzählt, ja, um das Ganze ein bisschen verbindlicher zu machen. Weil es ist gut, jemanden zu haben, den man auch von seinen Erfolgen, und wenn es noch so klein ist, wenn man den erfreuen kann, wenn man den Erfolge quasi erzählen kann, der sich mit dir freuen kann, der auch mal sagt, so, der auch ein Korrektiv sein kann, der dann sagt, so, hey, du hast schon das dir vorgenommen, wie sieht es denn aus? Ja? So. Und jetzt überlegt euch einfach mal eine Person, die ihr sagt, so, oh, vielleicht so nach dem Gottesdienst oder so, dem erzähle ich es, was ich mir vorgenommen habe. Weil stellt euch doch einfach mal vor, wenn ihr dann nächste Woche, Sonntag quasi wieder zusammenkommt, ihr habt euch gegenseitig erzählt, so, hey, hier, oh, Rita, ich habe dir doch erzählt, hier, jeden Tag 5 Minuten für die Gemeinde beten. Ich habe es geschafft. Und dann so, oh, cool, ja, richtig gut. Oder dann sagen sie, oh, ich hab's nur zweimal geschafft. Dann sagst du, hey, aber du hast es zweimal geschafft. Das ist doch gut. Du hast es zweimal geschafft. Man muss die kleinen Siege, die muss man feiern. Ja, weil du bist ja schon, du bist in die richtige Richtung gegangen. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn man sich dann nächstes Mal dann wieder trifft und dann sagt so, oh, ich habe das geschafft und ich mache gerade das und richtig gut, dass du das gemacht hast. Da kann man so viel Positivität dann auch gegenseitig, und es potenziert sich. Ja? Wenn man den anderen sagt, so, hey, du machst das gut, hey, du machst das gut. Das ist dann ein Segen, der sich potenzieren kann und den man dann auch spüren darf und spüren kann. Und wenn man so dann auch dranbleibt, dann werden aus Gras, ja, wird dann auch irgendwann, werden es wieder Blumen, die man ausreißen kann. Und aus Blumen wird es dann wieder Bambus. Und aus Bambus werden es dann wieder Sträucher. Und aus Sträucher werden es wieder Bäume, die man ausreißen kann. Weil man einfach dran geblieben ist. Weil man sagt so, hey, ich habe eine Minute immer gebetet. Das ging gut. Ich glaube, ich mache nächste Woche 2 Minuten pro Tag. Weil man dann einfach merkt so, hey, man bleibt da dran und es geht. Ja, das ist wie beim Training. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man auch, dass man ein bisschen stärker wird. Und das ist im Glaubensleben ist das genauso. Und ich glaube, dass wenn man da einfach so dran bleibt und sagt so, okay, und ich gehe den Weg und ich bleibe da dran und ich mache so viel, wie ich im Moment gerade leisten kann, ich bin in dem Flow gerade drin, dann lernen wir neu, wie wir mit Zuversicht zu Gott kommen können. Ich glaube, dann werden wir mutiger, auch im Gebet. Und wir werden Freude haben an seiner Gemeinschaft, wenn wir sagen, so, hey, ich bin nicht perfekt, ich bin noch nicht da, wo ich möchte, aber ich bin auf dem Weg. Es geht nicht darum, dass wir werden nicht ankommen an dem Punkt, dass wir sagen, wir halten alle Gebote. Aber solange wir auf dem Weg sind und wir halt quasi in dem Flow drin sind und uns anstrengen, das dann zu tun, dann sind wir richtig. Und das ist ein Prozess. Das ist nichts, was man von heute auf morgen, dass das funktionieren wird. Du wirst Rückschläge haben. Leider ist so. Aber das ist machbar. Habt ihr euch eine Person ausgesucht, die ihr das danach erzählen könnt? Okay. Dann kommen wir nämlich dann quasi zu einem Schluss. Feier die kleinen Siege. Ja? Du hast es nicht immer geschafft. Okay, aber du hast probiert. Und du wirst auch weiter probieren. Ermutige dich selber und ermutige andere. Und ich bin mit anderen oft viel freundlicher als mit mir selber. Ja, wenn jemand anders was nicht geschafft hat, würde ich sagen so, hey, na, du hast probiert, auf geht's, steh auf, mach weiter. Und mit mir selber gehe ich viel härter ins Gericht, wo man sagt, oh, so ein Mist. Aber manchmal muss man, deswegen ist es auch so wichtig, dass man Leute hat, die man davon erzählt, dass die einen auch ermutigen können. Und dass du es auch selber lernst, dich selber auch zu ermutigen und zu sagen so, hey, Stefan, heute war es nichts, aber morgen geht's wieder los. Du bist auf einem guten Weg. Wenn du hingefallen bist, steh auf und geh weiter. Und vielleicht sagst du, oh, du bist müde. Dann sage ich dir, bleib dran. Du bist vielleicht gestresst. Dann sage ich, bleib dran. Vielleicht bist du unmotiviert. Dann sage ich, bleib dran. siehst keine Resultate, bleib dran. Und egal, welche Situation irgendwie kommen mag und wie groß die Herausforderung ist, eigentlich gibt es nur eine Antwort, bleib dran. Die einzige Möglichkeit, wie du garantiert irgendwie verlieren wirst und dein Ziel nicht erreichen wirst, ist, wenn du aufgibst. Daher, bleib dran. Tiefe im Glauben kommt nicht durch Glück. Tiefe im Glauben kommt durchs Dranbleiben am Wort Gottes und in seiner Nähe. Du betest nicht einmal und erwartest, dass sich alles ändert, wenn es nicht passiert. Nein, du bleibst dran. Du suchst Gottes Nähe mit der Kraft, die dir zur Verfügung steht. Und auch wenn dich dein Herz verurteilt und du schlecht über dich denkst, Gott ist größer und denkt viel besser über dich, als wir es von uns selber tun. Und wir können nie tiefer fallen als in seinen liebenden Armen. Wenn du angenommen hast, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, dann hast du auch einen Anteil an seinem Sieg. Du stehst auf der Seite des Gewinners. Du bist ein Gewinner durch Jesus. Gott hat dich nicht dazu erschaffen, passiv, freudlos oder ängstlich durchs Leben zu gehen. Du bist berufen, ein Gewinner zu sein. In deinem Leben, in deinem Glauben und in deiner Beziehung zu Gott. Denke wie ein Gewinner, sprich wie ein Gewinner und handle wie ein Gewinner. Bleib dran. Amen.